Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Das ist alles nur Fassade, das ist alles gar nicht echt, das ist alles Maskerade.
Langweilig, monoton, hässlich.
Das ist alles nur Fassade, das ist.
Die Fachgeschäfte gehen raus aus Höchst und es kommen nur noch Billigläden, wie überall.
Diese riesen Einfamilienhauswüsten, die sind zwar ökologisch aktiv, aber ästhetisch hässlich, langweilig, monoton.
Das hieß dann Kästen und Bauschäden und Flachdächer, Kaninchenställe und so weiter.
Gut, das ist halt städtische Entwicklung, da muss man mit klarkommen.
Musst du nur bei Douglas fragen.
Es kommen keine Leute mehr von außerhalb, von den umliegenden Dörfern nach Höchst. Es geht alles den Bach runter.
Die Gewerbeaufreihungen in den Autobahnen sind meistens hässlich.
Der Römer ist für uns ein Zentralpunkt in Frankfurt.
Frankfurt hat ja so viele Baustellen, deshalb flüchtet man sich geradezu hierher, weil es hier einfach schön ist. Ne?
Braucht man nur zum Glücklichsein.
Unser heutiges Thema verdanken wir Google. Die Aufregung ist groß, das Vorhaben noch viel größer. Google will unsere Häuser fotografieren und ins Internet stellen. Seit Monaten schon wird darüber diskutiert, ob das sein darf. Gerade wieder besonders heftig, denn jetzt sollen die Kamerawagen von Google Street View wieder losfahren. Und die Bundesverbraucherministerin und die Datenschützer beraten uns. Wir können, wir sollen sogar Einspruch erheben, auf dass unsere Fassaden verpixelt, also unkenntlich gemacht werden. Das finden wir gut. Wir, die Redaktion vom Tag. Machen Sie das unbedingt. Wir fordern alle Mieter und Hausbesitzer ultimativ dazu auf. Widersprechen Sie der Veröffentlichung Ihrer Hausfassade im Internet. Ausgenommen sollen nur diejenigen sein, die in ausgesprochen schönen Häusern wohnen, also fast niemand. Den Rest bitte verpixeln lassen, auf dass wir verschont bleiben von diesem Anblick. Es reicht schon, dass wir tagtäglich durch unsere Straßen laufen müssen, ohne die Augen verschließen zu können. Wir wollen die nicht auch noch im Internet haben. Denn das ist das eigentlich Kriminelle an Google Street View. Es vervielfältigt die Tristesse der deutschen Architektur. Fiese Fassaden, Deutschland aus der Street View, der Tag in HR2 Kultur. Wobei, es gibt natürlich Ausnahmen, das geben wir zu. Es gibt einzelne Häuser und einzelne Plätze, die schon sehenswert sind, die man schon beleben möchte, wo man sich schon mal hinsetzen könnte, schon mal flanieren könnte.
Pünktlich um 11:45 und um 3:15 ertönen drei bekannte Weisen vom Giebel des altehrwürdigen Frankenberger Rathauses. Spitze Zungen behaupten, es sei für die lieben Beamten, damit die ja bloß nicht die Mittagspause oder gar den Feierabend verpassen. Aber wie gesagt, das sind nur freche Unterstellungen. Richtig aber ist, dass das historische Rathaus schon etwas ganz Besonderes darstellt. Es ist übrigens das dritte in Frankenberg. Das erste war zu klein geraten, das zweite abgebrannt und für das dritte, für das fehlte den Stadtvätern damals, vor ziemlich genau 500 Jahren, das notwendige Geld.
Und da haben die Zünfte, man sagt 10 Handwerkszünfte, haben kräftig gesponsert und auch selbst Hand angelegt, um dieses Rathaus wieder möglich zu machen. Und zu Ehren von 10 Handwerkszünften habe unser Rathaus 10 Türme erhalten.
Und damit hat Stadtführerin Helmi Balz schon mal erklärt, warum das Rathaus gleich so viele Türme besitzt. Interessant auch die Tatsache, dass Frankenberg mit einem Marktplatz wohl nicht so ganz ausgekommen ist. So gibt es den Obermarkt, den Untermarkt, den Pferdemarkt und natürlich auch den Marktplatz als solches.
Man denkt, dass ursprünglich nur das Rathaus hier gestanden hat und in der Mitte ein freier Platz war, dass diese Häuser erst nachträglich noch gebaut wurden zwischen Ober- und Untermarkt.
Und so hat sich das wohl recht weiträumige Gelände im Zuge des Ausbaus der Stadt mit prächtigen Fachwerkhäusern gefüllt.
Unser typisches in Frankenberg ist ja diese Klinkerausfachung, auch am Rathaus, sehr schön diese kleinen Gefache mit den verschiedenen Mustern auch. Und dann eben hier einige sehr schöne Fachwerkhäuser mit bunt bemalten Rähmbalken und Streben und auch wieder schöne kleine Klinkerausfachungen.
Das älteste Haus der Stadt liegt am Pferdemarkt, das Steinhaus. Im Jahr 1240 ursprünglich als Wohnsitz der Landgrafen erbaut, war es Sitz der Amtmänner, Ratsherren und auch Bürgermeister. Die residierten lange Zeit auch nach dem Bau der Stadtverwaltung noch im historischen Rathaus. Verbunden waren beide direkt mit einer schmalen, überdachten Brücke, im Volksmund Beamtenlaufbahn genannt. Der alte Brunnen, der sogenannte Kump vor dem Rathaus, die Liebfrauenkirche oberhalb in Richtung ehemalige Burganlage, auch das alles gehört zum historischen Stadtkern.
Thomas Korte über den Marktplatz von Frankenberg in Nordhessen. So sitzt uns die Stadt eigentlich im Gemüt. Das ist städtische Behaglichkeit, das ist das, was all die Bürger sich wahrscheinlich vor ihrer Haustür wiederherstellen wollen, die zum Beispiel um die Rekonstruktion der Frankfurter Altstadt kämpfen oder für die Wiederherstellung des alten Berliner Stadtschlosses. Professor Christoph Meckler, Architekt, Stadtplaner und Direktor des Instituts für Stadtbaukunst an der TU Dortmund. Guten Tag.
Grüß Gott, Herr Schwinn.
Sie sind auch Vorsitzender des Gestaltungsbeirats des Dom-Römer-Areals der Stadt Frankfurt am Main. Das heißt, Sie sind mittendrin in der Auseinandersetzung um die neue Bebauung des alten Areals der untergegangenen Frankfurter Altstadt. Auch da gibt es eine rege Bürgerinitiative, die für die Rekonstruktion des Alten kämpft. Sie sind ein Architekt, der unter anderem moderne Hochhäuser baut. Verstehen Sie dennoch, was diese Menschen antreibt, die die Rekonstruktion des Alten wollen?
Ja, wir müssen uns einfach überlegen, dass offenbar in der Architektur der letzten Jahre etwas falsch gelaufen ist. Wir haben ja sehr viele städtebauliche Konzepte auch über uns ergehen lassen, die verkehrsgerechte Stadt und die durchgrünte Stadt und so weiter und so fort. Und all diese Stadtsysteme sind gescheitert, wie wir heute wissen. Und die Bürger spüren natürlich, dass sie sich nicht wohlfühlen. Und da sie keinen Fachverstand haben, ist völlig klar, dass sie sich an das wenden, was sie kennen, nämlich die Behaglichkeit der alten Städte.
Das hatte vielleicht ein anderes Format, aber vielleicht war es auch oder ist es vielleicht ein sozusagen ererbtes Gefühl von Stadt auch, wie Stadt zu sein hat. Die Polis der Antike, in der das Leben stattfindet, die der Mittelpunkt des Lebens ist, das hat mit unseren Städten wenig zu tun. Ist es das, was uns da fehlt?
Sicherlich auch. Wir haben natürlich in den Großstädten schon immer kleine Plätze, auch kleine Einheiten, auch die schön sind, die auch lebendig sind, die leben dadurch, dass sie Einzelhandel haben, dass dort Menschen wohnen, aber dass sie eben auch eine schöne Proportion haben, schöne Materialien haben und so weiter und so fort. Und das ist das, wonach sich die Gesellschaft sehnt. Nicht umsonst haben wir deutschlandweit überall hoch und runter diese Welle der Rekonstruktion.
Sie sprechen jetzt von Kleinräumigkeit und Vielfalt. Sie haben Einzelhandel gesagt, Sie haben nicht Mall gesagt oder Kaufhausketten. Sie meinen eine bestimmte, wie soll ich sagen, Stadt in der Stadt, im Viertel ein kleiner Platz und um den Platz herum leben?
Ja, gehen Sie in die Münchner Straße in Frankfurt und sehen sich an, wie dort kleine Läden von türkischen Kleinunternehmern geführt werden. Oder gehen Sie nach Bornheim und schauen Sie, wie eben dort doch sehr viele kleine Läden noch existieren. Das ist wichtig auch für den Begriff Schönheit. Und wir müssen aufpassen, dass wir mit den großen Einkaufszentren an den Rändern unserer Städte diese Kleinteiligkeit nicht zerstören, weil wir sozusagen den Kleinunternehmern, dem Einzelhandel, das Wasser abgraben.
Alexander Mitscherlich hat sein Buch Die Unwirtlichkeit der Städte, glaube ich, 1965 veröffentlicht. Der wusste das schon, dass wir unsere Städte unwirtlich gemacht haben. Und wir haben trotzdem immer weitergemacht. Warum?
Ja, es liegt einfach daran, dass der Begriff der Schönheit der Stadt erst seit sehr kurzem überhaupt diskutiert wurde. Man hat nie verstanden, dass die Straße oder der Platz eben von Architekten auch im Ensemble gedacht werden müssen. Das heißt, wenn Sie auf einem innerstädtischen Grundstück bauen als Architekt, dann können Sie nicht das verwirklichen, was Ihnen gerade so in Ihren Sinn passt, sondern Sie müssen sich mit dem Ort und seiner Geschichte und seinen Materialien und so weiter, seinen Proportionen auseinandersetzen, um dann dort eine vernünftige Architektur entstehen zu lassen, die einfach den gemeinschaftlichen Charakter eines solchen architektonischen Platzes stärkt.
Also bauen nicht ein Haus, in dem sich der Architekt verwirklicht, sondern bauen für einen städtischen Raum, der gewachsen ist. Sie haben vor 2 Jahren an der TU Dortmund das Deutsche Institut für Stadtbaukunst gegründet. Wollen Sie uns etwas wiedergeben von dieser alten Kunst?
Ja, wir waren etwas überrascht, muss ich sagen, über die Resonanz, die wir deutschlandweit mit diesem Institut haben. Wir haben ja im März diesen Jahres die Konferenz für Schönheit und Lebensfähigkeit der Stadt in Düsseldorf abgehalten, die eine sehr große Resonanz auch hatte. Wir gehen mit dem Institut in viele Städte, beraten dort deutschlandweit, und es ist für mich schon sehr interessant zu sehen, wie stark das Bedürfnis und wie stark die Nachfrage hier in Deutschland ist, und wir werden diese Konferenzen jetzt in den nächsten Jahren fortsetzen. Die nächste findet wieder im nächsten März statt, und diesmal geht es dann um den Einzelhandel der Stadt.
Also der in der Stadt bleiben soll oder wieder dorthin zurückkommen soll.
Ja. Wichtig ist, dass die verschiedenen Disziplinen wieder zusammenkommen. Es kann nicht sein, dass die Verkehrsplaner irgendwas planen, dass die Architekten irgendetwas planen, dass die Stadtplaner irgendetwas planen, sondern sie müssen versuchen, diese verschiedenen Disziplinen wieder zusammenzubringen zu einem gemeinsamen Handeln, damit dort wieder Stadtbaukunst herauskommt.
Das ist offensichtlich etwas in Bewegung, das uns vielleicht schönere Städte verschafft in der Zukunft. Professor Christoph Meckler, Direktor des Instituts für Stadtbaukunst an der TU Dortmund. Recht herzlichen Dank. Fiese Fassaden, Deutschland, aus der Street View, der Tag in HR2 Kultur. Was sieht der Kamerawagen von Google Street View eigentlich, wenn er durch unsere Straßen fährt und die Häuser fotografiert? Was sehen wir dann später im Internet, wenn die Hausbesitzer es versäumt haben, ihre Gebäude freundlicherweise unkenntlich zu machen oder machen zu lassen? Marius Kahler hat für uns schon mal vorab das Kameraauge auf typisch deutsche Fassaden gerichtet.
Vom Kreisverkehr abgehend führt die große Straße hinein in die Stadt. Linke Hand erhebt sich ein Bürokomplex aus Glas und Beton. Die einförmige Fassade bietet wenig Abwechslung. An etlichen Fenstern deuten grüne Gewächse darauf hin, dass das Gebäude bewohnt ist. Es folgt eine Brache. Ein paar Grasbüschel wechseln sich mit Sandgebieten ab. Eine Steppe in Fußballfeldgröße. Am wiederum folgenden Kreisverkehr geht es weiter geradeaus, an ersten Geschäften und mehrstöckigen Wohnhäusern entlang. Rechter Hand residiert eines jener Multiplex-Kinos, die noch keine Stadt verschönert haben. Immerhin hat sich der Betrieb erhöht und das Leben etwas auf die Straße verlagert. Links zieht eine Eisdiele inklusive zahlreicher auf dem Bürgersteig platzierter Sitzgelegenheiten, vor allem Mütter mit Kindern, an. Es gibt friedlichen Trubel, aber es wird auch demonstriert, zu welch schlichten Mitteln Eltern zuweilen greifen, um ihre lieben Kleinen zu disziplinieren. Zäh geht es weiter. Die Fahrradfahrer kommen gut voran, vorbei an zahlreichen Bausünden der Nachkriegszeit. Braun und Grau sind die dominierenden Farben. Mittlerweile sind auch die Pflanzen in den Fenstern der Bürogebäude verschwunden. Und die Tatsache, dass sie bewohnt werden, ist nur aus dem Umstand ersichtlich, dass Menschen hinein und hinausgehen. Links dominiert Braun, rechts Grau. Auf einmal erscheint ein bunter Fleck. Hier sollen Kinderspielzeuge gekauft werden. Danach wird es erst braun, dann wieder grau. Für Abwechslung sorgt die unterschiedliche und zuweilen sehr eigenwillige Auslegung der Straßenverkehrsordnung. Ein Verkehrsteilnehmer will sein Auto zurücksetzen, ein anderer beurteilt die Aktion kritisch. Die Fahrzeuge blockieren sich, die Fahrer steigen aus, diskutieren erregt so lange, bis einer der beiden zum Kofferraum geht und beweist, dass er stolzer Besitzer eines Baseballschlägers ist. Rechts wird schnell die Kurve genommen, am Straßenrand kann noch das Schild Finanzamt erblickt werden. dann ist die Stadt bald am Ende.
Ja, welche Stadt war es wohl? Wir würden mal auf Offenbach tippen. Wundern Sie sich jetzt noch, dass die Depression, die Schwermut auf dem Weg ist, die Volkskrankheit Nummer 1 in Deutschland zu werden? Man kann mit einer Wohnung einen Menschen genauso töten wie mit einer Axt, hat Heinrich Zille gesagt. Man kann mit einer Siedlung einen Menschen in die Schwermut treiben. Man kann mit einer Stadt einen Menschen für sein Leben zeichnen. Dazu muss die Gegend nicht mal scheußlich sein. Auch genau das, was dem einen das erstrebenswerte Postkartenidyll ist, kann dem anderen zur mentalen Hölle werden. Zum Beispiel das Eigenheim im Grünen. Katrin Fischer.
Mein kleiner Bruder fand die Neubausiedlung toll. Er war 6 Jahre alt, ritt mit auf die Hose gemaltem Colt sein Crossrad, zerstörte in Tomatenschlachten das Gemüse in den Schrebergärten der Nachbarn und führte auf dem Dachfirst unseres Hauses so lange Kunststücke für seine unten stehenden Freunde auf, bis meine Mutter einem Herzinfarkt nahe kam. Ich dagegen habe unsere Eigenheimsiedlung mit der inbrünstigen Indignation der Pubertierenden gehasst. Die Konformität der Idylle war das eine. Alle Vater, Mutter, 2-Kind-Familien wohnten samt Kleintier oder Retriever in weiß rau verputzten Häusern mit den vorgeschriebenen dunklen Dachziegeln inmitten gepflegter Rasenflächen, die eingefasst waren von Hortensien und Rhododendren. Als 12-Jährige, die die Möwe Jonathan las, fand ich das total spießig. Aber zugegebenermaßen war das mehr ein abstraktes Problem. Was mich wirklich umtrieb, war konkreter. Da war zum einen der Mangel an personalen Alternativen. Sprich, ich musste einfach die beste Freundin von Susi gegenüber werden, weil es außer Susi kein anderes Mädchen in unserer Eigenheimsiedlung gab, das nicht vollkommen bescheuert gewesen wäre. Susi war nur ein bisschen bescheuert, deshalb wurden wir Freundin. Denn alle anderen bisschen bescheuerten bis gar nicht bescheuerten Mädchen wohnten mindestens 10 Kilometer entfernt. Und Fahrradfahren im Dunkeln erlaubten unsere Mütter nicht. Für regelmäßige Fahrdienste waren sie andererseits zu emanzipiert. Überhaupt das Transportproblem. Jeden Tag musste ich über 10 Kilometer mit dem Bus in die Schule fahren. Allerdings, wenn der Bus bei uns im Ort hielt, hatte er schon 5 andere Orte hinter sich und die coolen Plätze auf der Rückbank waren alle besetzt. 9 Jahre lang musste ich auf einem uncoolen Platz in die Schule fahren. Ich saß neben dem dicken Mike und der pickelübersäten Claudia, neben der tennisbegeisterten Anke und dem lispelnden Uwe. Nur nie neben dem coolen Blackie. Das hinterlässt Narben. Auf Freunde zu treffen war nicht einfach. Entweder musste ich mit meiner Mutter, der emanzipierten Autobesitzerin, über Fahrdienstkonditionen verhandeln, was regelmäßig zu Streit- oder Kellerputzdiensten führte, oder ich musste den demütigenden Gang zum einzigen Bushäuschen auf mich nehmen, wo die örtliche Feuerwehrjugend ihre ersten Zigaretten rauchte. Auch nicht schön. Das größte Problem in unserer idyllischen Eigenheimsiedlung allerdings war der Verschleiß unserer Katzen. Katzen konnten wir in unserem großen Haus und im großen Garten inmitten der anderen gartengesäumten großen Häuser gut halten. Das war einer der Pluspunkte, den unsere Eltern für einen Umzug ins Grüne angeführt hatten. Die leidige Tierfrage konnte endlich gelöst werden. Nur hatte niemand damit gerechnet, dass sie immer wieder aufs Neue so verdammt endgültig gelöst werden würde. Idyllisch ging es in unserem Garten nur unter der Erde zu, wo die vielen begrabenen Katzen die saubere Trinkwasserversorgung unserer Siedlung nachhaltig gefährdeten. Denn der Jäger hielt die schwarz-weißen Katzen für Füchse und erschoss sie. Schwarze Katzen waren für irgendeinen Nachbarn Teufelsviecher, also vergiftete er sie. Die kinderlose Frau Schuster sperrte die rote ein und vergaß dann, sie zu füttern. Ein satanistischer Nachbar nagelte meine Lieblingskatze an einen Baum. Der Rest wurde auf der Umgehungsstraße überfahren.
So viel zum Idyll auf der grünen Wiese. Niklas Mark, Architekturkritiker der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, guten Tag.
Schönen guten Tag.
Das Häuschen im Grünen, Traum vieler Eltern, Albtraum ihrer herangewachsenen Kinder, die Konformität von abgekoppelten Siedlungen. Warum passieren uns immer wieder solche leblosen Gebilde? Da gibt es doch gebildete Planer und Architekten, die so etwas in die Landschaft stellen. Was denken die dabei?
Na, man muss einmal vielleicht sagen, dass ganz viel von dem, was man so an erschreckenden Dingen sieht, wenn man mal in die Vorstädte fährt, ja nicht von Architekten geplant wurde. Und das ist vielleicht auch schon Teil der Misere, dass dann eher ein Bauträger ein gutes Angebot gemacht hat und dann eben immer die gleiche Krüppelwalm-Doppelhaushälftenkiste im Backsteinornat im besten Fall oder mit Wärmedämmputz auf die Wiese stellt. Und das Traurige an diesen Gebäuden ist ja, man kann ja über Geschmack streiten und mancher findet ein rotes Haus schön, der andere ein cremefarbenes. Aber das Problem bei den ganzen Häusern ist ja, dass man ihnen ansieht, was mit ihnen gemeint ist und dass sie das aber nicht sind, nämlich Landhäuser. Das heißt, da fährt einer Er verdient extra viel Geld, um sich ein Häuschen im Grünen zu leisten, und dann zerdieselt er erstens auf dem Weg zu diesem Landhaus die Luft, die er eigentlich draußen genießen wollte als Pendler, und hat dann draußen eben doch nur 400 Quadratmeter Grundstück und nicht 4000 Quadratmeter Ländereien, und er muss also seinen Traum vom schönen Landhaus und vom großen Garten dann in diese Parzelle hineinquetschen. Und das heißt, ich denke mal, wenn man überlegt, was einen so traurig stimmt an diesen endlosen Siedlungen draußen, ist, dass die Gärten meistens nicht mehr größer sind als anständige Balkone oder Dachterrassen in der Stadt, und der Rest ist versiegelt als Parkfläche oder mit Schuppen vollgestellt.
Aber irgendwie der Traum vom Haus im Grünen, der muss dann irgendwie doch sein. Wenn wir in die Städte schauen, Herr Mark, ist es nicht viel besser. Die Innenstädte sind öde, bestenfalls Einkaufsmeilen, wenn überhaupt noch, und so lange einigermaßen belebt, wie die Geschäfte offen sind. Belebt ist vielleicht auch nicht der richtige Ausdruck für Einkaufstouristen, die dann eben abends wieder weg sind. Wenn die Innenstädte sonntags oder morgens oder abends leer sind, dann sieht man ihre ganze Scheußlichkeit. Wie kommt es, dass wir uns mit so vielen, ich sag mal schlicht hässlichen Gebäuden umgeben? Denn da sind ja wirklich Architekten bei den Kaufhäusern zugange.
Ich glaube, die Ursachen des Übels liegen darin, dass es in Deutschland kein Gespräch und keinen Diskurs darüber gibt, was eigentlich ein Platz heute sein soll und leisten soll. Und die Architekten, die ja nun berufsbedingt auch eine konservative, an Statik und festen Formen interessierte Berufsgattung sind, haben einen Hang dazu, immer das nachzubauen, was es schon gibt. Und wenn man mal schaut, was in Deutschland an Plätzen gebaut wird, dann sind das ja meistens irgendwie unglückliche Schrumpfformen des Campo di Siena. Also man baut irgendwie Cafés um eine freie Fläche herum, und am besten macht man noch eine Verkehrsberuhigung dazu, damit dann auch überhaupt gar niemand mehr auf diesen Platz kommt.
Das Dumme ist nur, dass der Dom von Siena nicht dran steht. Ne?
Ja.
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 Und das heißt also, Sie meinen, wir haben, das hatte ich ja gerade schon versucht, mit Christoph Meckler auch so ein bisschen herauszufragen, Sie meinen, wir haben so eine Uridee von Stadt, und die besteht in dieser Piazza. Also man geht zu Nannini, kauft sich ein Eis, und dann geht man am Dom vorbei und steht vor diesem wahnsinnigen Campo und denkt, wunderbar, so muss Stadt sein. Und das versuchen wir dann zu kopieren.
Genau, man muss sagen, der klassische Architekt bringt ja sozusagen aus seinem Italienurlaub das Gefühl mit, so soll es sein, und versucht es dann sozusagen mit geringeren Mitteln für eine Gesellschaft nachzubauen, die ja gar nicht mehr so funktioniert wie die Gesellschaft auf dem Campo. Das heißt, da wird eigentlich sozusagen ein touristisches mediterranes Ideal plötzlich nach Karo Nord und nach Neubrandenburg transplantiert. Und da kann es natürlich nicht funktionieren, weil die Gesellschaft sich geändert hat, weil die Rituale sich geändert haben, weil auch die Orte sich geändert haben, an denen Gesellschaft stattfindet im Wortsinne. Ja, also eine Städte findet. Und über diese Städten wird ja nicht nachgedacht, sagen, was ist ein Ort, an dem heute Gesellschaftskommunikation stattfindet und wie könnte der aussehen?
So, dann sagen Sie uns mal den Ort, wo das heute stattfinden würde. Ich sehe den immer nicht.
Na, ich finde es zum Beispiel interessant, wenn man mal auf Architekturkongresse geht, dann beginnt der Kongress meistens mit dem Gejammer über die Vorstadt, die Banlieue, wie schlimm das da ist und dass die Jugendlichen an den Tankstellen herumhängen und sonst sei nichts los. Und anstatt das zu bejammern, kann man doch sagen, offenbar ist die Tankstelle ja so eine Art mikrourbaner Ort geworden. Da wird Bier gekauft, da wird rumgestanden, da werden Autos angeschaut, da kauft sich einer eine Zeitung. Das heißt, da findet all das statt, ja, was wir uns sozusagen unter Stadt vorstellen, nämlich Kommunikation, da trifft man sich, da gibt es eine Verdichtung. Und anstatt nun immer zu beklagen, dass das alles so unwirtlich und zugig sei, muss man sagen, dann müssen wir diese seltsamen Orte mal als Material nehmen und auch als Chance sehen. Dann müssen wir sagen, dann müssen wir darum herum eben das bauen, was wir soziales Leben nennen, was wir urbane Formen nennen, anstatt immer nur die Vorstadt als Gefährdung unserer Pseudo-Campo di Siena-Architektur zu betrachten.
Wollen Sie jetzt einen Tankstellenbauwettbewerb für Top-Architekten, oder wollen Sie wissen, was an der Tankstelle eigentlich so anziehend ist und das den Leuten, also das Bedürfnis befriedigen sozusagen?
Also man muss nur sagen, die Tankstelle und auch die mit Geräteschuppen und Vergemütlichungsexzessen vorgestellte Vorortsiedlung ist ja eine Mängelanzeige an die Planer. Da sagen Leute, die dort wohnen müssen, und die wenigsten können sich ja wohnen, in der Innenstadt zu wohnen, die meisten müssen ja da draußen wohnen, da teilen die Leute mit, so, das fehlt uns hier. Ja, wir müssen sozusagen erstmal das, was wir da sehen, als eine Mängelanzeige sehen und überlegen, wie kann man diese Orte besser gestalten. Und abgesehen davon muss man sagen, es gab in den 50er Jahren fantastische Architekten, die fantastische Tankstellen gebaut haben. Da waren wir auch schon mal weiter als jetzt.
Aber Sie meinen, wenn ich jetzt durch eine Vorortsiedlung fahre, wohnen im Grünen oder irgendwo an dem Neubaugebiet an einem Dorf, an einem ehemaligen, dann sehe ich diese ganzen Gartenhäuschen, Anbauten an die Garagen, und dann ist das, die Mängelanzeige ist, lieber Architekt, du hättest mal ein bisschen mehr Platz hier einplanen müssen zum Abstellen vom Gartengrill.
Ja, das Interessante ist, der Architekt oder der Bauplaner, es ist ja meistens, wie gesagt, leider kein Architekt, baut dem erholungsbedürftigen Pendler ein Haus, das irgendwie eine Schrumpfform von einem Landhaus ist. Allerdings ohne die Stallungen und ohne die Nebengebäude, die ein Landhaus oder einen Bauernhof mal hatte. Und das heißt, dann muss der arme Mensch, wenn er Rasen mähen will, wenn er einen Grill irgendwo unterstellen will, muss sich diese seltsamen seepockenartig angedockten Baumarktschuppen halt daran stellen. Und da würde ich doch sehr dafür plädieren, die Leute sollen den Mut haben, zum Architekten zu gehen, auch wenn das erstmal teuer klingt, und sagen, so stellen wir uns unseren Traum vor, das möchten wir gerne. Und der Architekt ist dann ja von der Berufsausbildung derjenige, der diese diffusen Träume und Wünsche in konkrete Formen übersetzen kann. Und dass das so selten passiert, liegt ja auch daran, dass die Leute immer denken, ein Architekt kostet mich ein Vermögen. Das ist am Ende gar nicht so. Und wenn man mal das Fertigbauhäuschen plus die Geräteschuppen plus die Frustration plus den Psychotherapeuten rechnet, dann ist ein Architektenhaus am Ende eine günstige Angelegenheit.
Niklas Mark, Architekturkritiker der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, recht herzlichen Dank. Fiese Fassaden, Deutschland aus der Street View, der Tag in HR2 Kultur. Noch einmal fährt jetzt Marius Kaller für uns mit dem Blick des Google-Kamerawagens durch die Straßen. Der Street View, zweiter Teil.
Das eher flache Land mit seinen ausgedehnten Wald-, Wiesen- und Ackerflächen ist eine Oase der Ruhe und des Friedens. Von der Landstraße abbiegend führt der Weg auf eine Straße, die an einem Gehöft vorbei durch eine kleine Idylle führt. Die Ernte ist eingebracht. Nach 2 Kilometern kurft noch ein einsamer Traktor über den Acker. In der Ferne scheint die Skyline einer größeren Stadt auf. Die Straße biegt nach links und die Fahrt geht an einer Wiese und an einem Acker vorbei. Die Skyline ist verschwunden. Grün- und Braunflächen wechseln sich ab. Links steht eine Scheune. Hinter ihr befinden sich landwirtschaftliche Geräte. Die Straße verzweigt sich, kleinere Wege biegen ab, abgeerntete Flächen überall, hin und wieder Wiesen. Die Skyline bleibt verschwunden. Auf einmal taucht eine Kleingartensiedlung auf. Eine Deutschlandfahne ist gehisst. Tomatensträucher, kleine Hütten, Planschbecken, noch eine Deutschlandfahne. Alles ist eingezäunt. Das wird hinterher auf dem Film nicht so gut aussehen. Dann kommt der Höhepunkt dieses Abschnittes. 2 Traktoren rumpeln über ein Feld. Danach aber künden erste Häuser von einer Kleinstadt. Adrette Vorgärten reihen sich nebeneinander. Auf einmal massieren sich Vans, Kombis, SUVs und andere Geländewagen auf einem kleineren Platz. Nach einer Weile wird jedoch klar, dass es sich nicht um eine groß angelegte Ausstellung von möglichst hubraumstarken Limousinen handelt, sondern um den örtlichen Kindergarten, an dem die Mütter gerade ihre Kids abholen.
Man sieht manchmal die Fassaden gar nicht mehr, weil die Autos davor stehen. Fiese Fassaden Deutschland aus der Street View, der Tag in HR2 Kultur. Während der Trend zur Zersiedelung der Landschaft weitergeht, die Einkaufszentren weiter die grüne Wiese verstellen, die Innenstädte weiter veröden, hat in Deutschland der nächste Häuserkampf begonnen. Die Reichen und Begüterten, die als Investoren dafür sorgen, dass das Land an vielen Stellen immer unbewohnbarer wird, erobern gleichzeitig die letzten alten, gewachsenen Stadtteile für sich. Und sie verdrängen dabei die bisherige Bevölkerung der Quartiere, die dann die Mieten schlicht nicht mehr bezahlen können. Das ist in Berlin-Kreuzberg so und im Hamburger Gängeviertel. Überhaupt ist die Hansestadt Hamburg ein Brennpunkt dieser Umbaubewegung von Stadtvierteln, die man Gentrifizierung nennt, abgeleitet vom englischen Wort für den niedrigen Adel, den Landadel Gentry. Aus Hamburg berichtet Reinhard Postelt.
Ein Teil der Hamburger wird immer reicher, ein Teil immer ärmer. Aus der Kluft entsteht die Gentrifizierung. Der sperrige Begriff der US-Soziologensprache umschreibt die Verdrängung von Altbewohnern aus aufgewerteten Stadtvierteln. Gutverdiener, häufig Singles und Selbstständige, wollen nach 10-11 Stunden im Büro noch was erleben. Und zwar in ihrem Wohnviertel. Deswegen ziehen jährlich Tausende in die Szeneviertel um. Sie können jede Miete zahlen. Und die explodiert. Im Hamburger Stadtteil St. Pauli mit seiner Reeperbahn stieg die durchschnittliche Wohnmiete in 4 Jahren um 28%. Auch im alternativen Schanzenviertel, mittlerweile das Zentrum der Modedesigner, können die Altbewohner finanziell nicht mehr mithalten. Christina Kröger wohnt dort seit 24 Jahren in einem Jugendstil-Mietshaus. Die 48-Jährige muss einen Exodus ihrer älteren Nachbarn mit ansehen.
Teilweise seit 50 Jahren haben die hier gewohnt. Die eine Frau ganz oben ist im Haus geboren und hat die Wohnung schon von ihren Eltern übernommen und sie konnte damit einfach nicht mehr leben.
Nicht mehr leben konnte die alte Frau mit den Mietsteigerungen und ihren neuen Nachbarn, den Yuppies. Deren dutzende Straßencafés sorgen Tag und Nacht für Lärm. Es ist eine Kollision der Kulturen. Nachbarin Christina Kröger beklagt sich über die Veränderung ihrer Schanze, des Schanzenviertels.
Wenn hier eine Wohnung ausgeschrieben wird und es ist mal eine öffentliche Besichtigung, dann steht die Schlange von Interessenten bis raus unten auf dem Bürgersteig. Das ist schon noch auf jeden Fall ein Hype, dass man in die Schanze will. Insofern könnten die Wohnungen, egal in welchem Zustand die sind, sofort vermietet werden, meiner Meinung nach. Da wird einfach durchsaniert und dann die Wohnung teurer vermietet. Also da steckt eindeutig Spekulation hinter.
Das ist ein Teil der Wahrheit, dass Investoren mit Wohnungen spekulieren. Die andere Tatsache ist aber, dass in den Szenevierteln etliche Häuser saniert werden müssen, weil sie heruntergekommen sind, nur Etagenbäder haben. Dann beginnt ein Teufelskreis. Die Politik erklärt Problemstadtteile zu Sanierungsgebieten. Sind die Wohnungen saniert, steigen die Mieten und die Altbewohner werden verdrängt. Der parteilose Bezirksbürgermeister von Hamburg-Altona, Jürgen Warmke-Rose, sieht Politik und Verwaltung im Gentrifizierungsdilemma.
Das ist allerdings, wenn man so will, ein Preis, der immer dann gezahlt werden muss, wenn ein Stadtteil sich deutlich in der Wohnqualität nach vorne bewegt. Und vor dem Hintergrund kann die ganze Hamburger Verwaltung im Augenblick sehen, was eigentlich passiert, wenn Sanierung oder aktive Stadtteilentwicklung letztendlich erfolgreich ist.
In Hamburg wurde die Verdrängung von alteingesessenen Bürgern vor genau einem Jahr zum heißesten politischen Thema nach der Schulreform. Da besetzten 250 Künstler das alte Gängeviertel und verhinderten seinen Umbau zu Komfortwohnungen. Die Aktion fand bundesweite Beachtung. Künstler, Architekten, Mieterinitiativen gründeten das Bündnis Recht auf Stadt. Plötzlich regte sich überall in der Stadt Widerstand gegen die Yuppisierung, die Gentrifizierung. Mit Erfolg. Die Gängeviertelkünstler bekamen die Häuser von Hamburgs Landesregierung dem Senat zur Verfügung. Gerade heute erklärte der schwarz-grüne Senat, er zahle für die Sanierung mehr als 10 Millionen Euro. Christine Ebeling, die Sprecherin der Künstler, ist überwältigt.
Es ist für uns immer noch nicht ganz zu begreifen, was da eigentlich alles passiert ist und wie weit wir gekommen sind. Und ich denke immer, wie wahnsinnig radikal wir eigentlich doch schon sind und wie viel die Behörden da schon an Veränderung gezeigt haben. Also da ist eigentlich schon mehr passiert, als man jemals für möglich gehalten hat. Und das alles in einem Jahr.
In diesem Jahr erließ der Senat ein Maßnahmenpaket gegen die Gentrifizierung. Mit sozialen Erhaltensverordnungen kann er an einigen Stadtvierteln verhindern, dass Miet in Eigentumswohnungen umgewandelt werden. Zudem kann man Luxussanierungen verbieten, etwa Fahrstühle, die Miete in die Höhe treiben. Doch die Mieter bleiben skeptisch. In St. Pauli wehren sich Anwohner besonders lautstark gegen die Sanierung von Billigwohnungen am Elbufer. Der zuständige Bezirksbürgermeister Markus Schreiber von der SPD versuchte vergeblich, ihnen auf einer turbulenten Versammlung die Angst vor Mietsteigerungen zu nehmen.
Nein, nichts wird teurer, keiner wird höhere Mieten bezahlen, alle können im Wohnen bleiben.
Unter dem Druck der Bewohner musste der Investor jetzt 10 Jahre lang eine niedrige Quadratmetermiete garantieren von 6,50 Euro. Schon wieder ein Erfolg für die Gegner der Gentrifizierung.
Christoph Zwickel, Journalist und Autor des Buches Gentrifidingsbums oder Eine Stadt für alle. Guten Tag.
Guten Tag.
Recht auf Stadt, das ist ein Hamburger Netzwerk von 2 Dutzend Initiativen, die sich gegen die Gentrifizierung oder Yuppisierung, wie wir es eben gehört haben, der Stadtviertel richtet. Sie haben dieses Netzwerk seit der Gründung begleitet. Worum geht es dem?
Naja, wie Sie schon sagten, es ist eigentlich der Versuch, mal lokale Initiativen, lokale Kämpfe, die ja oft isoliert voneinander auf ihrem eigenen kleinen Terrain kämpfen, zusammenzuführen und mal gemeinsam eine Stoßrichtung zu finden, um eine Entwicklung der Stadt in Richtung eines Portfolios für Immobilienwirtschaft dem was entgegenzusetzen. Ne? Also so richtig eine Grassroots-Bewegung von unten, die sehr heterogen ist und quasi auf der einen Seite eher Leute aus dem linken Spektrum, wie die Rote Flora-Aktivisten und dann bis hin zu Schrebergärtnern, die sich dagegen wehren, dass ihre Gärten verkauft werden sollen. Also es ist ein sehr breites Spektrum an kleinen Initiativen.
Offenbar nicht ohne Erfolg, wie wir gehört haben. Sie selbst sind Sprecher des Aufrufs Not in Our Name, Marke Hamburg. Der richtet sich gegen die sogenannten Standortpolitiker, so schreiben Sie zumindest auch in Ihrem Buch, die dem Credo folgen, nur eine Stadt, in der sich die sogenannten Kreativen wohlfühlen, hätte Zukunft. Was geschieht im Namen dieser Politik, gegen die Sie sich da richten?
Ja, also das bemerken wir jetzt in vielen großen Städten in Deutschland und weltweit, dass Standortpolitiker auf die sogenannten Creative Industries setzen, was so ein Kunstbegriff ist von Richard Florida, einem Wissenschaftler aus den USA. Und letztendlich würde ich das in eine Richtung dechiffrieren, die dahin geht zu sagen, naja, wir steuern auf so eine Eindrittelstadt zu, dass im Grunde genommen das, was an Städten attraktiv ist, immer mehr zu exklusiven Wohnstandorten und Businessstandorten hochgepäppelt werden soll, während die Leute, die dort leben und sich die dann entstehenden Mieterhöhungen nicht leisten können, schauen müssen, wo sie bleiben und tendenziell eher außerhalb der Städte in nicht so attraktiven Wohnlagen ghettoisiert werden. Und das ist eine Entwicklung, die wir mit diesem Manifest, was ja eigentlich als Künstlermanifest angefangen hat, aufs Korn genommen haben, weil wir bemerkt haben, dass wir, also sprich, sagen wir mal so die Subkulturen, die Filmemacher, die Musiker, die Szeneleute immer mehr zu Aushängeschildern einer Stadtentwicklung werden, die wir selber gar nicht für gut heißen und die wir selber vor allen Dingen auch zu spüren bekommen, weil oftmals eben erst unsere türkischen Nachbarn ausziehen und wir uns dann selber die Miete nicht mehr leisten können.
Wollte ich gerade sagen, Sie sind ja nicht nur das Aushängeschild, sondern Sie sind erstens dann irgendwann auch verdrängt, aber Sie sind auch diejenigen, die Künstler, die Schreiber, die Fotografen, die Musiker, die einziehen. Sie sind eigentlich diejenigen, die das Viertel erst attraktiv machen. Durch Sie wird man erst aufmerksam.
Das ist so ein Prozess, den man eigentlich seit dieser Begriff Gentrifizierung entstanden ist, also etwa in der Mitte der 60er Jahre in vielen Weltstädten beobachten kann, dass es oftmals eben die Leute mit wenig Geld und viel Idealismus sind, die sich heruntergekommene Innenstadtteile zu eigen machen, aneignen, sie dann interessant machen und dann quasi ein Stück weit wider Willens oder auf jeden Fall ohne Absicht Grundlage schaffen für einen Immobilienboom, unter dem sie dann auch noch verdrängt werden. Das ist sozusagen etwas, was sich heute Stadtentwicklungspolitik ganz offensiv zunutze macht, indem man eben zum Beispiel, um mal das Beispiel zu nennen, in Hamburg in einem etwas randständigen Stadtteil Wilhelmsburg jetzt versucht, Studenten und Künstler gezielt anzusiedeln, die da Atmosphäre schaffen sollen. Ähnliches sehen Sie zum Beispiel in Neukölln, in Berlin, wo leerstehende Läden dann eben von Galerien genutzt werden sollen. Und das Ganze ist quasi richtig vom städtischen Quartiersmanagement so angelegt, macht das doch bitte interessant, wohnt es trocken. Und wenn dann sozusagen das Interesse der Immobilienwirtschaft da ist, dann mögt ihr bitte weiterziehen in den nächsten zu entwickelnden Stadtteil. Das ist was wir da beobachtet haben und was wir jetzt offensiv mal, wo wir quasi auch unsere eigene Rolle ein bisschen hinterfragen müssen. Was tun wir da eigentlich?
Aber Stadt ist ja schon immer auch Ort von Entwicklung gewesen. Man kann ja die Entwicklung nicht abstellen. Man kann nur versuchen, mehrere Entwicklungen vielleicht parallel existieren zu lassen. Was ist falsch daran, wenn das jetzt die vermögenden Yuppies tun oder wenn die ein Teil von Bewegung sind in der Stadt?
Also, die große Frage ist, was tun die und was entwickeln die? Ich würde mich jetzt auch gar nicht in erster Linie gegen irgendwelche Lebensweisen von Leuten, die gut Geld verdienen möchten. Das ist weniger das Problem. Das Problem ist eigentlich eher, dass Gentrifizierung einfach das Recht des Stärkeren ist, was sich da im Stadtraum durchsetzt und soziale Fragen eben so löst, indem es quasi nicht die Armut bekämpft, sondern die Armen verdrängt. Das heißt, man muss sich dann als jemand, der Teil dieses Prozesses ist, sowohl auf der aktiven Seite als jemand, der vielleicht ein bisschen interessant macht, aber als auch jemand, der dann drunter leidet, schon so ein bisschen nach seiner eigenen Rolle fragen und sich fragen, ob da nicht quasi auch ein bisschen politische Initiative notwendig ist, um diese schleichende Enteignung des eigenen Milieus sozusagen dem was entgegenzusetzen. Hm. Das ist so die Idee.
Christoph Zwickel, Autor des Buches Gentrifizierungsbums oder Eine Stadt für alle. Recht herzlichen Dank. Fiese Fassaden, Deutschland aus der Street View. Der Tag in HR2 Kultur. Und noch einmal fahren wir mit Marius Kallas Kameraauge durch deutsche Straßen. Seine dritte Momentaufnahme.
Eine lange Schlange reicht bis auf die Straße. Der kleine Laden offenbart sich als Sushi-Imbiss. Davor warten ausschließlich Anzugträger in Grau, Schwarz oder Blau gestreift. Die Häuser haben gediegene Fassaden. Am Rand aufgereiht wie Perlen parkende Autos. Öffnet sich eine kleine Lücke, handelt es sich um eine Einfahrt. Die regelmäßig stehenden Bäume bieten angenehmen Schatten. An den Häusern sind Schilder angebracht. Hier wohnen Rechtsanwälte, Ärzte, Notare und außerdem noch Ärzte und Rechtsanwälte. Zwischen den Wohn- und Geschäftshäusern mehren sich die eher kleineren Geschäfte. Concept Stores, die Fantasienamen haben und in ihren Auslagen Gegenstände, die teuer und wichtig aussehen, deren Funktion aber denkbar unklar bleibt. Auf den Balkonen der Wohnungen stehen serienweise terrakottafarbene Blumenkübel, die anscheinend den Eindruck erwecken sollen, man fahre mitten durch die Toskana. Folgerichtig residiert an der nächsten Ecke ein Edelitaliener, was am noblen Dekor kenntlich ist, sowie an den Besuchern mit ihren grauen, schwarzen oder blau gestreiften Anzügen. Allmählich wird auch der Vorteil von Straßennamen klar, denn ohne sie würde die Orientierung nach diversen Rechts- und Linksabbiegermanövern sowie Einbahnstraßen allenfalls durch die Namen auf den Schildern der Rechtsanwälte möglich sein. Die Straße öffnet sich auf eine Kreuzung und einen großen Platz, der von einem repräsentativen Gebäude dominiert wird. An seinem Giebel prangen die Worte »dem wahren, schönen, guten«. Leider hat der Inhaber dieses Etablissements vergessen mitzuteilen, wo genau das alles zu finden ist.
Marius Kalari, zuletzt unterwegs in Frankfurt. Fiese Fassaden, Deutschland aus der Street View, der Tag in HR2 Kultur. Die Google-Kamerawagen sind derzeit unterwegs und fotografieren deutsche Straßen, um die Bilder dann ins Internet zu stellen. Uns graust vor dem Ergebnis, weshalb wir an dieser Stelle noch einmal ultimativ dazu auffordern wollen, dass möglichst alle Hausbesitzer Deutschlands Widerspruch einlegen und so dafür sorgen, dass uns ihre Fassaden erspart bleiben. Ausgenommen die wenigen, die ansehbar sind, die Fassaden nämlich, die wir aber auch nicht von Google präsentiert bekommen müssen, weil die längst in sämtlichen Reiseführern abgedruckt sind. Ein Gebiet allerdings müssen wir verschärft auslassen bei Google Street View. Das bitte weiträumig umfahren. Rainer Dachsel stellt es vor.
Von außen tarnt sich Nordrhein-Westfalen als Idylle. Die spärlich besiedelten Auen des Niederrheins, die menschenleeren Höhen des Sauerlandes, die ausgestorbenen Vulkantäler der Eifel. Überall Natur, nur gelegentlich Bevölkerung der Sorte, deren Herzlichkeit sich erst offenbart, wenn man sie näher kennenlernt, was sie aber effektiv zu verhindern weiß. Spätestens nach 50 Kilometern im Landesinneren fragt man sich dann, wie Nordrhein-Westfalen eigentlich dazu kommt, bevölkerungsreichstes Bundesland zu sein, und steht schon vor der Antwort. Eine 7000 Quadratkilometer große Industriebrache, notdürftig, aber flächendeckend bebaut, mit Mietskasernen und Gewerbegebieten. Dazwischen, scheinbar willkürlich verstreut, Ortsschilder mit Namen wie Köln, Herne oder Bochum, die vortäuschen sollen, dass es sich um ganz verschiedene Gemeinwesen handelt. Zutreffender, was den Charme und das Wesen des Gebildes betrifft, ist aber die offizielle Bezeichnung Rhein-Ruhr-Raum. Hier haust der Nordrhein-Westfale in seiner großen Mehrheit und hier lebt er seine drei grundlegenden Eigenschaften voll aus. Humor, Horror-Vacui und einen heftigen Willen zur Macht. Alle drei sind am deutlichsten ausgeprägt im Rheinland, zum Beispiel in der Düsseldorfer Gruppe von Mitfünfzigern am Nachbartisch, die pausenlos in unmenschlicher Lautstärke zwei Sätze variieren. So jung kommen wir nicht mehr zusammen und man muss die Feste feiern, wie die Mädchen fallen. Dann steht einer auf und verkündet, ich muss mal für kleine Königstiger, worauf ihm sein Sitznachbar Platz macht mit den Worten, Alter Verschönheit. Alles belohnt von einem ohrenzerreißenden Gewirr, bis man sich ins Bett verabschiedet. Machet Jod, aber nicht so oft. Der Zweck des rheinischen Humors im Vollbild ist nicht, die Menschen zu erheitern, sondern Gesprächspausen systematisch zu verhindern und jede sprachliche Freifläche sofort und dauerhaft zu versiegeln. Dieser Horror-Vacui erklärt auch den architektonischen Imperativ des Landes, alles muss zugebaut werden, egal womit. Deswegen steht bis weit ins Bergische Land hinein auf jeder einigermaßen ebenen Fläche ein Baumarkt oder zumindest eine Lagerhalle. Aber woher stammt diese Angst vor der Lücke? Die Antwort liegt im ausgeprägten Dominanzstreben des Westmenschen. Sein Humor und seine unbestreitbare Kommunikativität dienen vor allem der Durchsetzung von Machtansprüchen. Er will reden, deswegen redet er laut. Und er will, dass du ihm zuhörst. Deswegen kommt er zu dir rüber und fordert dich auf, einen mitzutrinken. Und wenn wir vom Rheinländer den Humor abziehen, was kommt dann heraus? Genau, Guido Westerwelle. Jemand, der einfach nur brüllt. Die Ruhrgebietsvariante des Humors kommt nicht ganz so offensiv daher, verfolgt aber die gleichen Ziele. Kulturelle Dominanz durch Selbstbezüglichkeit. Der typische Unterhaltungskünstler zwischen Herne und Dortmund referiert eine Stunde lang pointenfrei Alltagsbegebenheiten, fängt aber jeden Absatz an mit »Unser Oma, ne?« Das reicht, um das einheimische Publikum zum Jauchzen zu bringen. Wie im Rheinland besteht die Lebensart darin, sich voreinander und der Welt pausenlos demonstrativ zu ihr zu bekennen. Wie aber sieht diese Lebensart aus? Ganz einfach, genau wie die alte Bundesrepublik. Jute Freunde stehen zusammen, trinken Kölsch oder weiter nördlich Pilsken und sehen spätestens mit 35 aus wie Rainer Kallmund oder Oliver Welke. Alles andere ist intellektueller Schickimicki. Dem entspricht der Zustand der Bausubstanz. Gegen Köln oder Gelsenkirchen wirkt sogar Frankfurt am Main malerisch. In weiten Teilen Nordrhein-Westfalens hat man den Eindruck, dass mit der Wiedervereinigung jede Renovierungstätigkeit eingestellt wurde, spätestens aber mit dem Umzug der großen Politik von Bonn nach Berlin.
Also diesen Raum weiträumig umfahren, bitte Google, Kamerawagen, da nicht hin. Bertram Weishaar, Künstler, Fotograf und Spaziergangsforscher, Landschaftsplaner mit Studium in Kassel bei Lucius Burkhardt, dem Erfinder der Spaziergangswissenschaften. Guten Tag nach Dresden.
Ja, hallo.
Sie sind in Dresden auf der Straße unterwegs. Wo soll man auch einen Promenadologen, einen Spaziergangswissenschaftler anders antreffen als auf der Straße? Was macht denn ein Spaziergangsforscher?
Der schaut sich die Städte an und da eben nicht nur die Räume, die im Reiseführer stehen schon seit 2 Jahrhunderten, sondern eben alle Räume der Stadt sind von Interesse. Auch wenn man von vornherein vielleicht vermutet, dass es da eher so ausschaut, wie gerade eben berichtet wurde vom Rheinland. Aber auch da muss man mal hinschauen, um das eben gewissermaßen auch das Augenmerk da mal hinzulenken und das in das Bewusstsein mal wieder zu heben.
Das heißt, Sie machen das bewusst aus der Perspektive des Fußgängers, weil Sie an den Scheußlichkeiten nicht so schnell vorbeikommen zu Fuß?
Ja, das ist ja eben so, wie wir uns bewegen in unseren Städten. So eine Wahrnehmung haben wir eben auch. Also ich bin einmal von Leipzig nach Köln gewandert, 4 Wochen. Da dachte ich, ich kenne dieses Land nicht mehr. Ich hatte vielleicht 4-mal eine Autobahn überquert. Es gab keinen McDonald's. Es gab eigentlich auch nirgendwo so ein Gewerbegebiet, eine beleuchtete Wiese. Es gab 3 Tage, da hatte ich kaum Menschen gesehen, nur Kühe. Also die Art und Weise, wie wir uns fortbewegen, bedingt eben auch das Bild von dem Raum und der Stadt, in der wir leben. Und so muss man eben auch mal zu Fuß solche Gebiete aufsuchen, die man sonst nur durchfährt. Und dann kommt man da eben auch, ja mitunter eben aber auch zu unschönen Erkenntnissen. Aber gibt dann auch wieder Hoffnung. Also mitunter sind diese Räume, die man denkt, das kann ja gar nicht sein, dass da noch irgendwie Leben stattfindet, entdeckt man auch da wieder komischerweise dann ästhetische Momente. Aber selten.
Ästhetische Momente. Sie haben vorgeschlagen, dass Google, wenn es durch die Straßen fährt, mal die Kamera nach unten schraubt auf die Höhe der Kinderaugen, also so 1,10 Meter. Was sieht man denn dann?
Ja, dann sieht man eben gar nichts mehr. Also das kann jeder mal nachvollziehen, an einigen Kreuzungen immer mal wieder in die Krocke zu gehen und dann ringsum zu schauen, dann sieht man nur Blech. Also dann ist eigentlich die Stadt konsequent hinter Blech verschwunden und das ist nicht nur fatal oder ärgerlich, sondern das ist ja das Bild die Welt, in der die nachwachsende Generation aufwächst, in der praktisch die letzten 2-3 Jahrzehnte die Menschen aufgewachsen sind und natürlich glauben, die Welt wäre so, das wäre normal, so müsse die Welt sein. Und es fällt damit den Menschen gar nicht mehr auf, dass unsere Städte verhunzt sind, verstellt sind von diesen Blechkisten und wir die Stadt schon gar nicht mehr eigentlich sehen, sondern wir sehen eigentlich immer nur überall, wo wir hinschauen, im Erdgeschoss nur Blech, Blech, Blech. Und es gibt also wirklich eine zunehmende Menge von Menschen, die diese Ästhetik einfach überhaben. Also die von diesen Städten einfach die Schnauze voll haben, ich sage jetzt mal so, Lachs.
Das ist auch die zunehmend die vordringlichste Tätigkeit der Stadtplaner, der Festangestellten in einer Stadt, irgendwie den Parkraum zu bewirtschaften und zu schauen, dass man möglichst vielleicht doch noch ein bisschen Platz schafft, um zwischen den Autos durchzukommen. Damit beschäftigen die sich. Wir hatten mal das Ziel, die autogerechte Stadt herzustellen. Davon spricht heute keiner mehr, aber wir haben sie irgendwie trotzdem.
In der Tat, also seit 30, 40 Jahren ist es nicht mehr korrekt zu sagen, wir wollen die autogerechte Stadt propagieren und herstellen. Tatsache ist aber, dass sich in den letzten 30 Jahren der Bestand an PKWs in Deutschland einfach verdoppelt hat. Und alle diese Fahrzeuge haben heute irgendwie Platz in den Städten. Also die haben alle Platz gefunden und jeder kann, wenn er will, 10 PKWs haben und kann selbstverständlich fordern, dass diese 10 PKWs, die er haben könnte, wenn er wollte, irgendwo in der Stadt Platz haben müssen. Also jeder, der ein Auto haben will oder 2 oder 3, darf in diesem Land einfach fordern, er muss die irgendwo in der Stadt abstellen dürfen können. So, und die Stadtverwaltung funktioniert und versucht immer mehr Parkplätze, weil die Parteien wollen ja wiedergewählt werden und das Auto ist eben die Achillesferse dieser Nation. Und so sind wir irgendwie also kollektiv im Wahnsinn zu dem Zustand gekommen, den wir jetzt haben. Also,
und was fordern Sie als Spaziergangswissenschaftler, freie Sicht auf die Fassaden, damit wir wenigstens deren Scheußlichkeit noch wahrnehmen können?
Es gibt da ja auch noch ein paar Lichtblicke, aber einfach die Benutzbarkeit des öffentlichen Raumes, also wieder so eine Ästhetik zu finden, dass man auch das, was vorhin als Horovacui praktisch paraphrasiert wurde, also dass man eben diese leeren Räume einfach auch mal wieder hat in diesen Städten. Und es gibt ja Möglichkeiten, also vorstellbar wäre ja in den großen Städten, wenn ein Zehntel oder ein Viertel der jetzigen Autobesitzer auf ein Carsharing-Fahrzeug umsteigen würden, dann könnten wir ja in 10 Jahren den Bestand an PKWs wieder halbieren. Und man stelle sich das mal vor, in 10 Jahren hätten wir die Hälfte der Autos, die jetzt überall rumstehen, einfach weg.
Wäre das wunderschön. Bertram Weißer, wir würden die Stadt überhaupt mal wieder als Stadt wahrnehmen können. Bertram Weißer, Künstler, Fotograf und Spaziergangsforscher, recht herzlichen Dank.
Frau Blomkamp, hallo. Dass Sie mir die Siegitter auch anständig abseifen, was? Nicht nur so husch husch da.
Der Landeswettbewerb Schönes Dorf kennt seit vielen Jahren immer nur einen Sieger, die Gemeinde Stenkelfeld. Vater dieser Erfolge ist selbstverständlich Gustav Gnöttgen, Hausmeister sämtlicher öffentlichen Gebäude und Liegenschaften. Herr Gnöttgen, der Jury wird eine Ortschaft entgegenblitzen, in der man buchstäblich vom Fußboden essen könnte. Wie ist sowas möglich?
Ja, nun, das ist möglich, weil wir zweimal feucht nachwischen.
Ach so.
Mal mit so einem Besen über den Bürgersteig und dann auf der Straße schnell mal staubsaugen, das können die anderen auch.
Ja, sicher. Meine Frage zielte allerdings dahin, wie Sie diese Sauberkeit hier ohne kommunale Reinigungsdienste erreichen, für die andere Gemeinden ja viel Geld ausgeben müssen.
Ja, nun, das fing damals mit der Rathaustreppe an. Hm. Sie kennen das vielleicht. Wer mit 30 noch Junggeselle ist, der muss da fegen, bis ihn der Kuss einer Jungfrau befreit hat. Und die gibt's hier nicht viel.
Ja, es ist ein schöner alter Brauch.
Ja, das ist auch gut und schön, aber mit der Rathaustreppe ist das ja nun nicht getan. Nicht. Und darum haben wir das Brauchtum damals ein bisschen erweitert. Wer mit 32 noch kein einziges Mal geschieden ist, der fegt und feudelt hier Straßen und Gehwege. Ah. Nehmen Sie mal so einen Mann wie den Herrn Brönstrup, der heute 32 wird. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, ja.
Der macht hier seit Monaten auf treue Ehemann und dafür schrubbt er heute die Höcklager Chaussee.
Gibt es denn im Zuge dieser Brauchtumserweiterung noch andere...
Warte mal. Frau Blomkamp, Klopapierreste sind Wertstoff. Die bringen Sie nachher mal schön rauf hier, ne?
Ja, wir stehen hier neben einem offenen Kanalschacht, der ins örtliche Abwassersystem mündet. Herr Knöttgen, wer ist da bei der Arbeit?
Ja, das ist Oma Blomkamp. Für die gilt folgende Regelung. Wer mit 80 noch keine goldene Hochzeit hatte, der macht hier Siedarbeiten.
Herr Knöttgen, für die Intensivreinigung des Ortes werden aber sicherlich noch weitere Jubiläen oder Geburtstage benötigt.
Das ist richtig. Mit 18 noch kein Handy, da geht's ab zum Müllsammeln im Hachmannsfelder Bruch. 40 Jahre und keine Enkel, bedeutet Rasenmähen und Laubhaken auf der Holtmannswiese. Und wer mit 55 noch nicht in Rente ist, für den heißt das denn Bohnen und Fensterputzen im Bauordnungsamt.
Brauchtumspflege ersetzt die kostspielige Stadtreinigung hier in Stenkelfeld und damit zurück ins Funkhaus.
Ja, nichts mit zurück.
Ja?
Wer beim Rundfunk mit über 40 noch Reporter ist, der entfernt hier erstmal den Hundekot.
Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag, den müssen Sie aber ohne uns zubringen. Eine neue Ausgabe von Der Tag in HR2 Kultur gibt es an dieser Stelle am Montag. In der Zwischenzeit bieten wir Ihnen den Tag zum Nachhören oder Herunterladen bei www.hr2kultur.de. Die Wiederholung heute Abend um 23.05 Uhr in HR Info. Und Sie können auch den Newsletter bestellen bei www.hr2kultur.de oder Sie folgen uns bei Twitter. Dort sind wir auch Der Tag in einem Wort. So, und jetzt sagt das Team vom Tag danke, dass wir in dieser Woche in Ihrem Radio zu Gast sein durften. Das Team, das waren in dieser Woche Rainer Dachselt, Katrin Fischer, Angela Fitsch, Tanja Küchle und Rainer Weber. Am Mikrofon sagt Tschüss Florian Schwinn.
HR2 Kultur, Podcast. Wann Tag ist, bestimmen Sie. Der Tag. Gebühren für gutes Programm.